Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Rieber.
Freitagabendzeit für die Tagesthemen. Hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend auch von mir.
Einige dürften mehr als froh sein, dass dieser Tag zu Ende geht. Denn sie haben die ganze vergangene Nacht daran gearbeitet, gemeinsam etwas Großes hinzubekommen, obwohl vorher von Teamgeist keine Rede sein konnte. Dass die grüne Schleife um das schwarz-rote Milliardenpaket am Ende so dick sein würde, das hätte man in der wohl künftigen Bundesregierung wahrscheinlich auch nicht gedacht. Aber ohne die Grünen könnte man es gar nicht schnüren. Und so haben sie dafür gesorgt, dass nun doch etliche grüne Projekte drin stecken. Und die Grünen wollten auch verhindern, dass aus dem 500 Milliarden Schuldenpaket nur schwarz-rote Wahlgeschenke verteilt werden. Was in Berlin heute ausgepackt wurde, berichtet Gabriele Dunkel.
Sie wird demnächst wohl noch schneller ticken, die Schuldenuhr. Die Summen werden rasant wachsen um hunderte Milliarden Euro. Und wer hat an der Uhr gedreht? Sie, Union und SPD mit Unterstützung der Grünen. Seit heute Morgen um 5 sind sich alle einig. Gewaltige Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, so soll Zukunft in einer sich schnell verändernden Welt gehen.
Es ist die klare Botschaft an unsere Partner und Freunde, aber auch an die Gegner, an die Feinde unserer Freiheit. Wir sind verteidigungsfähig und wir sind auch jetzt in vollem Umfang verteidigungsbereit. Es wird an keiner Stelle mehr an den finanziellen Mitteln fehlen, um die Freiheit, den Frieden auf unserem Kontinent zu verteidigen.
Das heißt, eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Darunter fallen künftig auch der Zivil- und Bevölkerungsschutz, die Cybersicherheit, die Nachrichtendienste und die Unterstützung völkerrechtswidrig angegriffener Staaten. Große Worte, dafür auch vom SPD-Chef. Er spricht von einem Befreiungsschlag, sieht das Land von finanziellen Fesseln befreit.
Das Paket wird Deutschland stärker machen, das wird Deutschlands Rolle auch in Europa stärken. Wir können gemeinsam in Europa damit voranbringen, sicherheitspolitisch, ökonomisch, auch was die Fragen der Infrastruktur angeht. Und es war wichtig, dass dieser Schritt jetzt gelungen ist. Das ist ein historisches Signal, das wir senden.
Denn investiert werden könne jetzt zusätzlich auch in Infrastruktur und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Es gibt ein Sondervermögen in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur. 100 Milliarden Euro sind für Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft vorgesehen und 100 Milliarden Euro gehen an die Länder. Das Sondervermögen darf nur für zusätzliche Investitionen eingesetzt werden, also nicht für Projekte, die ohnehin schon laufen. Das haben die Grünen reinverhandelt.
Nur dadurch können wir sicherstellen, dass nicht Hunderte von Milliarden Euro am Ende genutzt werden, um Steuersenkungen aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Dafür ist so eine Reform nicht da. Und dafür braucht das Land auch Zukunftsinvestitionen viel zu sehr, gerade jetzt.
So bekommt Merz nun sein Milliardenpaket voraussichtlich am Dienstag durch den alten Bundestag mit Unterstützung der Grünen. Auch weil das Bundesverfassungsgericht die Eilanträge von AfD und Linken gegen die Sondersitzung zurückgewiesen hat. Am Freitag dann muss das Paket noch durch den Bundesrat. Auch da droht Ungemach. Die auch hier nötige Zweidrittelmehrheit steht noch nicht. In den Ländern müssen noch Koalitionspartner überzeugt werden. Erst dann steht fest, der Schuldenberg darf wachsen und die Hypothek für kommende Generationen gleich mit.
Und für die CSU war Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bei diesen Verhandlungen bis in den frühen Morgen dabei. Gerade ist er in München gelandet. Guten Abend, Herr Dobrindt.
Schönen guten Abend.
Sie haben heute von einer intensiven Nacht mit anständigen Gesprächen gesprochen. Sind die Grünen also, anders als Sie vor kurzem noch gewarnt hatten, doch keine wirtschaftliche Gefahr für unser Land?
Es muss halt zusammenkommen und zusammenpassen. Eine gemeinsame Verantwortung muss man auch wahrnehmen wollen. Darüber haben wir ja eine Zeit lang in den letzten Tagen auch gerungen. Die Debatte vom gestrigen Tag, die haben ja viele auch noch, glaube ich, in Erinnerung. Die war auch ziemlich deutlich. Aber danach haben wir uns sofort zusammengesetzt und haben dann diese gemeinsame Verantwortung wahrgenommen. So ein Kompromiss muss ausbalanciert sein. Und das ist er aus meiner Sicht. Und deswegen, ja, es hat anständige Gespräche gegeben und aus meiner Sicht ein gutes Ergebnis.
Und Sie sprechen von einer gemeinsamen Verantwortung, aber mit den 100 Milliarden, die die Grünen in den Klima- und Transformationsfonds hineinverhandelt haben, konnten sie mehr durchsetzen als je in der Ampel. Das ist nicht gerade der Beweis eines großen Verhandlungsgeschicks der Union, oder?
Die Einschätzung teile ich nicht. Wir haben in der Tat ein ganz großes Paket geschnürt mit drei Säulen. Die erste Säule, das ist die Investition in die Verteidigung, in die Sicherheit. Die zweite Säule, das sind die Länder, die das gleiche Recht haben sollen wie der Bund zu investieren und das auch mit Kreditaufnahmen. Und das dritte, das ist das Investitionspaket mit 500 Milliarden. Und wenn man so ein Riesenpaket schnürt, das notwendig ist, um auch eben gerade die Sicherheit in Deutschland und Europa zu ermöglichen, dann ist es nachvollziehbar, dass ein Partner, den man braucht, und die Grünen sind notwendig, um auch eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag herzustellen, dass der auch seine Interessen gewahrt haben will. Und deswegen, es ist aus meiner Sicht ein vertretbarer Kompromiss. Auch Mittel, die in den KTF, in den Klima- und Transformationsfonds gehen, sind Mittel, die investiert werden in die Zukunft unseres Landes. Und deswegen haben die auch unsere Unterstützung.
Also ein vertretbarer Kompromiss, sagen Sie. Jetzt gibt es aber eben dieses gigantische Schuldenpaket. Genau dagegen hatte sich die Union immer ausgesprochen und Haushaltsdisziplin angemahnt. Wie erklären Sie Ihren Wählerinnen und Wählern diese Kehrtwende?
Wir brauchen einen Politikmix. Wir brauchen einen Politikmix. Wir haben gesagt, dass wir unser Land nach vorne bringen wollen, dass wir unser Land in Ordnung bringen wollen. Und deswegen geht es jetzt auch um Reformieren, um Konsolidieren und Investieren. Das Investieren, das können wir mit diesem Sondervermögen machen. Aber die Aufgabe Reformieren und Konsolidieren, die liegt noch vor uns. Also wir haben jetzt Koalitionsverhandlungen und das ist in den nächsten Tagen das, was die Arbeitsgruppen in Auftrag haben. Da muss auch deutlich eingespart werden und unser Land fitter gemacht werden. Das muss dazu kommen, wenn man dann in der Tat ein gutes Ergebnis will. Also Arbeit liegt noch vor uns. Der Politikmix, der besteht aus diesem Dreiklang.
Eins der Wahlversprechen der CSU war ja die Ausweitung der Mütterrente. Die würde nach Berechnung der Rentenversicherung 4,5 Milliarden Euro kosten. Wo sollen die jetzt herkommen? Die müssen ja woanders eingespart werden, oder?
Ich weiß nicht, wieso es jetzt ausgerechnet die Mütterrente ist, die dann immer strapaziert wird, wenn man darüber spricht, was an Vereinbarungen getroffen ist im Sondierungspapier zwischen SPD, CDU und CSU. Gerade bei der Mütterrente, da geht es um einen sozialen Bereich, der Menschen in den Blick nimmt, nämlich Millionen von Müttern, die dieses Land aufgebaut haben und die deswegen diese Lebensleistung auch bei der Rente entsprechend vergütet bekommen sollen. Dass da jetzt sich Kritik dann in der Art und Weise entzündet, wie ich das in den letzten Tagen lese, ich kann es ehrlicherweise nicht verstehen. Das ist ein Element. Wir müssen dafür sorgen, dass es finanziert wird, wie viele andere auch. Aber da jetzt mit Kritik anzufangen, das finde ich falsch. Dann fangen wir woanders an, nämlich dafür, dass wir viel zu hohe Kosten beim Bürgergeld haben. Da finde ich es richtig. Da geht's los mit entsprechend Reformen und auch Einsparungen.
Einsparungen beim Bürgergeld, sind Sie sicher, dass die SPD da mitgeht?
Ja, die SPD weiß, dass das zwingend notwendig ist. Das ist auch in unserem Sondierungspapier ja auch schon entsprechend vorgesehen. Die Reformen müssen da rein. Das muss wieder fordern und fördern in den Blick genommen werden. Und das, was da in Teilen in der Vergangenheit an Entscheidungen getroffen worden ist, auch rückabgewickelt werden. Diese Aufgabe, der nehmen wir uns an. Es sind zu viel Ausgaben in diesem Land und dazu muss man entsprechende Reformen umsetzen, um dann auch diese Finanzierungsmittel freizukriegen, die dann woanders eingesetzt werden können.
Ja, schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Das große Schuldenpaket, das muss ja nächste Woche auch noch durch den Bundesrat gehen. Da könnte sich ausgerechnet Ihr bayerischer Koalitionspartner, die Freien Wähler, querstellen. Wie wollen Sie die denn überzeugen?
Naja, also der Freistaat Bayern, der ist ein großer Unterstützer auch dieses Paketes. Das hat man in den letzten Tagen ja auch feststellen können. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist eng eingebunden in all diese Verhandlungen. Und deswegen der Freistaat Bayern wird diesem Paket zustimmen. Da muss man sich gar keine Gedanken drüber machen.
Sagt Alexander Dobrindt. Vielen Dank für das Gespräch. Nach München.
Ich danke Ihnen.
Und zur Einigung auf das XXL-Schuldenpaket hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Julie Kurz vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Mann, oh Mann, das war knapp. Und man muss das Verhandlungsdrama wohl dem Ungeschick eines Mannes ohne Regierungserfahrung zuschreiben. In Klammern, dieser Mann wird wohl unser Kanzler. Viel Glück mit Dealmaker Donald Trump. An dieser Stelle mag man Friedrich Merz noch einmal das Einmaleins von Verhandlungen nahelegen – die Sache vom Ende her denken. Merz würde nicht als Wendehals dastehen, wenn er im Wahlkampf nicht möglichst wenig Schulden versprochen hätte. Merz würde nicht als Trickser dastehen, der den alten Bundestag noch einmal nutzt, wenn die Union einer Reform der Schuldenbremse vor der Wahl zugestimmt hätte. Und Merz hätte nicht so harte Verhandlungen mit den Grünen führen müssen, wenn er nicht am Tag vor der Wahl noch von grünen Spinnern gesprochen hätte und die weiblichen Fraktionsvorsitzenden danach mit patriarchalem Hochmut links liegen gelassen hätte. So aber gibt es heute für die Grünen 100 Milliarden für den Klimaschutz. Bundestagswahl verloren, Legislatur maximal erfolgreich beendet. Friedrich Merz hingegen zahlt viel Lehrgeld und trotzdem ist diese Einigung aus meiner Sicht ein Erfolg auch für ihn. Wenn im Parlament alles glatt geht, hat er die große Chance, eine Regierung zu bilden, die wirklich gestalten kann. Schulden, und daran sollte man sich im Land der schwäbischen Hausfrau vielleicht auch mal gewöhnen, müssen nicht Schlechtes sein, wenn sie richtig eingesetzt werden. Dafür muss priorisiert werden, es muss trotzdem gespart werden und vor allem aber muss neu strukturiert werden, damit das viele Geld nicht versickert. Stichwort Staatsreform. Merz frohlockt heute Deutschland, sei zurück. Langsam mag man ihm zurufen, denn weiterhin gilt, gerne als Kanzler künftig weiterdenken, weiter als bis zum nächsten Schritt, vom Ende her sozusagen.
Die Meinung von Julie Kurz. Es sind Bilder, bei denen sofort Erinnerungen hochkommen an die Corona-Pandemie. Abendlicher Applaus an vielen Orten im Land, emotionaler Beifall vom Balkon für die Pflegekräfte. Viele sind trotz der Gefahr, sich selbst mit dem Virus anzustecken, weit über ihre Belastungsgrenzen gegangen. Vor 5 Jahren gab es den ersten Corona-Lockdown. Auch vor der Notaufnahme in Chemnitz waren die Schlangen damals lang. Minou Amir Sehi war für uns mittendrin in einer der damals am stärksten belasteten Kliniken in Deutschland.
Stationsleiterin Uta Lofke versorgt gerade 2 Patienten mit Lungenentzündung, die beatmet werden müssen. Das ist gut zu schaffen. Ganz anders zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Zahl der Corona-Infektionen stark anstieg. Das Klinikum Chemnitz verdoppelte damals die Beatmungsplätze. Die waren für viele Patienten eine lebensrettende Überbrückung, bis sich die eigene Lunge wieder erholt hatte, aber nicht für alle.
Also wir hatten einige junge Frauen, also so 35, 40, wo auch noch kleine Kinder zu Hause waren und die leider verstorben sind. Also das hat auch viel im Team bewegt.
Häufig wurden auch aus anderen Kliniken Corona-Intensivpatienten nach Chemnitz gebracht.
Und die andere Patientin, die kam aus Zschopau. Und da haben wir noch wirklich versucht, mit Bauchlage und alles Mögliche zu machen. Aber die hat es leider eben auch nie geschafft.
Mhm. Wenn Sie da so heute daran denken?
Naja, es ist schon, blüht wieder ein bisschen auf. Ja, wenn man so in der Arbeit ist, ist das alles nicht so da. Aber wenn man drüber redet.
Darüber reden damals kaum möglich. Zu groß war der Stress.
Man wusste es nicht besser. Und man war in der Arbeit. Also man hat ja wirklich gearbeitet und man hat die Zeit zum Nachdenken nicht gehabt.
An einigen Tagen waren es in der Spitze 38 Intensivfälle. Das Klinikum Chemnitz war eins der am stärksten betroffenen Krankenhäuser in Deutschland.
Man will ja den Menschen bestmöglich helfen, aber durch die große Menge an Schwerkranken muss man irgendwo gucken, wie kriege ich das so organisiert, dass nicht das Personal darunter zusammenbricht.
Und über das Virus war nur wenig bekannt.
Das war schon erstmal eine Herausforderung. Ja, und natürlich auch, dass man medizinisch relativ schnell oder gerade in der Anfangszeit, wo das so aggressiv war, in der Pandemie ziemlich schnell an die Grenzen gekommen ist und sich immer wieder Gedanken machen musste, wie können wir die Patienten irgendwie besser behandeln.
Geholfen hat dabei, dass die Wege in dem zum Teil historischen Krankenhaus manchmal ewig lang sind. Die ersten Häuser des Klinikums Chemnitz wurden Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Damals wollten die Mediziner möglichst viele einzelne Gebäude. Damit sollte verhindert werden, dass sich Patienten mit Infektionskrankheiten untereinander anstecken. Und wie damals schon, galt auch bei der Corona-Pandemie.
Am Anfang weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Und wenn Sie so eine Pandemie erleben, die letzte war 1917 bis 1920, die spanische Grippe, mit bis zu 50 Millionen Toten weltweit. Und wenn man sich das überlegt, dann kann man verstehen, dass tatsächlich dann die Maßnahmen eben auch erstmal sehr rigide waren.
Rigide Maßnahmen, dazu oft täglich neue Erkenntnisse, es gab viel zu beachten. Wissenschaftler haben international zusammengearbeitet, Ärzte und Pfleger auch Patienten aus anderen Ländern versorgt.
Na, wir haben ja quasi aus der Region Südtirol uns zwei Patienten bekommen, quasi aus Bozen, die wir betreut haben und die auch beide beatmet waren und die wir dann wieder nach Hause nach Italien entlassen konnten.
Die haben beide überlebt.
Die haben beide überlebt. Zu denen haben wir immer noch Kontakt.
Auch außerhalb der Arbeit war es damals sehr schwierig.
Wir haben selbst erlebt, dass wir als Personal ein bisschen gemieden wurden, weil die sagten, oh, du arbeitest auf einer Corona-Station. Das war schon tricky. Man hatte immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen. Wir haben ganz oft auch gehört, ist es wirklich so schlimm? Sterben bei euch Leute? Die übertreiben doch.
Die Klinikleitung hat inzwischen Konsequenzen gezogen. Mit der Gesundheitsregion Südwestsachsen vernetzen sich jetzt 19 Kliniken und helfen einander aus. Mehr als 5 Jahre nach Beginn der Pandemie hat sich einiges verändert. Und dennoch, wenn die Ärzte und Pflegekräfte heute zurückblicken, die Erinnerungen lassen sie nicht los.
Und es bleibt die Frage, ist damals alles richtig gelaufen in der Pandemie? Die Politik hörte damals intensiv auf den Rat und die Einschätzungen der Wissenschaftler in unzähligen Videokonferenzen zusammengeschaltet und traf dann Entscheidungen, die unser Leben stark eingeschränkt haben. Hätte man damals auch anders entscheiden können? Und wie schauen die Expertinnen und Experten selbst auf ihre Arbeit damals zurück? In Berlin ging es heute auch um eine Corona-Aufarbeitung. Jan Koch berichtet.
Bundespräsident Steinmeier lädt ins Schloss Bellevue Menschen aus Schulwesen, Wissenschaft, Sport. Er will die Corona-Aufarbeitung ins Rollen bringen.
Die Menschen in unserem Lande erwarten, dass wir uns gründlich mit dieser Zeit befassen. Und ich bedauere es, dass in der letzten Legislaturperiode eben genau darüber keine Einigung möglich war.
Wie sehen die Menschen das heute? Vor allem die Experten. Schauen wir auf die Maßnahmen, wie zum Beispiel das Masketragen. Das sei effektiv gewesen, sagt nicht nur der Virologe Christian Drosten in einem WDR-Podcast.
Also man kann beispielsweise sagen, Maske tragen hat dann besonders viel gebracht, wenn es ein gesellschaftsweit auferlegtes Maske tragen war, wenn es also nicht auf Freiwilligkeit beruhte, sondern wenn alle das mussten.
Neben Maske tragen wurde im März 2020 noch mehr beschlossen, nämlich Versammlungsverbote und Kontaktbeschränkungen. Für viele Virologen auch aus heutiger Sicht sinnvoll, um die Pandemie einzudämmen. Andere Entscheidungen sehen manche heute kritisch, zum Beispiel Schulschließungen. Auch hier so wenig Kontakte wie möglich, aber auf Kosten der Kinder und der Bildung. Denn in Deutschland hat sich die Politik dafür entschieden, Kinder nicht mehr in die Schule gehen zu lassen. Ein Blick nach Frankreich zeigt, dass es anders ging. Hier hatte man sich gegen generelle Schulschließungen und für flächendeckendes Homeoffice entschieden.
Man hat sich in beiden Ländern entschieden, einzudämmen, damit die Krankenhäuser nicht völlig überlastet sind. Und man hat das durch verschiedene Pakete von Maßnahmen gemacht. Und das ist eine Freiheit, die gibt es in der Politik und der Gesellschaft. Da will ich mich auch überhaupt nicht einmischen und das nicht bewerten. Als Person, als Eltern kann ich verstehen, dass vielleicht die französische Lösung etwas praktischer gewesen ist.
Die gesellschaftlichen Folgen seien unnötig ausgeblendet worden, kritisiert heute Virologe Hendrik Streeck, seit der Bundestagswahl Abgeordneter der CDU.
Dann im weiteren Verlauf von 2020 hätte man sehr viel mehr differenziert vorgehen können, also auch eine Abwägung machen können zwischen psychischen Folgen und zum Beispiel Schulschließungen. Das wurde nicht gemacht, sondern wir sind nach der Formel vorgegangen. weniger Kontakte, weniger Infektionen.
Immer noch ein großes Streitthema, das Impfen. Unbestritten unter den Experten, die Impfung war entscheidend, um die Pandemie zu überwinden. Aber Sorgen und Ängste wurden oft vernachlässigt. Vor allem die Kommunikation hätte besser laufen können. Alena Büchs, damals Vorsitzende des Ethikrats, betont, dass die Impfdebatte zu negativ gewesen sei.
Dass man darüber spricht, was das eigentlich für eine Leistung ist, dass diese Impfung so schnell entwickelt wurde, dass sie uns letztlich gerettet hat, alle als Gesellschaft. Und dieser Fokus immer und immer wieder auf die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, der war einfach sehr negativ. Und so etwas verstärkt dann natürlich durchaus auch solche Polarisierungsphänomene.
Die Wissenschaft hat Fakten geliefert und die Politik beraten, die dann Entscheidungen getroffen hat.
Es ging irgendwie dann viel rabiater und schneller zur Sache, als ich mir das vorstellen konnte. Also ich habe tatsächlich die Information im Hintergrund geliefert. Und als ich dann, das war ja so Mitte März, als die Maßnahmen kamen, als ich dann sah, was die Politik daraus postwendend macht, war ich schon ganz schön überrascht bei einigen Dingen.
Trotzdem, die Wissenschaftler wurden damals sehr gehört, andere hingegen weniger. Die Leiterin eines Seniorenheims schildert in der Runde des Bundespräsidenten Folgendes.
Wenn ich mit Schutzkleidung in die Zimmer darf, mit meinem Anzug, mit meiner Maske, mit meinem Visier, warum dürfen das die Angehörigen dann nicht? Hm. Und dann haben wir auch das Fenster aufgemacht und haben sie dann reingelassen, um Abschied zu nehmen. Weil die Werte, die wir haben, haben wir versucht, irgendwie dann doch noch aufrecht zu erhalten.
Es fehle an Aufarbeitung. Darin sind sich viele einig. Nicht nur hier beim Bundespräsidenten.
Und wir schauen nach Syrien. Als Rebellen haben sie im vergangenen Dezember Diktator Assad gestürzt. Jetzt sollen sie als reguläre Sicherheitskräfte im Namen der syrischen Übergangsregierung für Ordnung sorgen. In einem Land, in dem staatliche Strukturen erst wieder aufgebaut werden müssen. Und im neuen Syrien könnten auch die Kurden, die vor allem im Nordosten leben, eine Rolle spielen. Deren Einheiten sollen in das Militär integriert werden. Während sich die Angehörigen der alawitischen Minderheit, zu der auch die Assad-Familie gehört und die vor allem in der Region rund um die Städte Latakia und Tartus lebt, in großer Gefahr sehen. Nachdem es zuletzt Massaker gegeben haben soll, fliehen viele Menschen nun in den benachbarten Libanon, berichtet Vera Rudolph.
Bepackt mit dem Allernötigsten durchqueren sie den syrischen Grenzfluss Nahr al-Kabir, hoffen auf Sicherheit auf der anderen Seite im Libanon. Seit Tagen fliehen tausende Alawiten vor den brutalen Hinrichtungen islamistischer Milizen aus den syrischen Küstengebieten. Diese Menschen suchen Schutz im Gemeindezentrum von al-Masudiyeh, ein libanesischer Ort, wenige Kilometer hinter der Grenze. Ich habe erfahren, dass sie meine Familie getötet haben. Was können denn Kinder dafür? Was haben wir Alawiten Falsches getan? Sie sollten Gott fürchten und uns in Ruhe lassen. Sie wollen uns alle auslöschen. Die Ereignisse begannen vor gut einer Woche, als Kämpfe zwischen Anhängern von Ex-Diktator Assad, der selbst Alawit ist, und Truppen der islamistischen Übergangsregierung ausgebrochen waren. Einige radikale Islamisten starteten daraufhin einen Rachefeldzug gegen die Minderheit der Alawiten. Inzwischen hat die Regierung in Damaskus weitere Sicherheitskräfte in das syrische Küstengebiet geschickt, die Kämpfe für beendet erklärt. Übergangspräsident al-Sharra versprach, die Ordnung wiederherzustellen und Täter strafrechtlich zu verfolgen, auch in den eigenen Reihen. Wir werden nicht akzeptieren, dass jemand willkürlich Blut vergießt oder ungestraft bleibt, wer auch immer es ist, selbst wenn sie zu den Menschen gehören, die uns am nächsten stehen. Die Massaker mit mehr als 1000 Toten, für den neuen Machthaber eine Bewährungsprobe. Am Montag dann überraschend ein Erfolg, den al-Sharra dringend braucht, ein Abkommen mit den Kurden im Nordosten des Landes. Das kurdische Militärbündnis SDF willigte ein, bis Ende des Jahres alle seine militärischen und zivilen Institutionen in den neuen syrischen Staat einzugliedern, mitsamt den Öl- und Gasfeldern. Im Gegenzug hält das Abkommen die politische Teilhabe aller Syrer, unabhängig von ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit, fest. Am Donnerstag aber unterzeichnet al-Sharra eine Übergangsverfassung für Syrien, die die nächsten 5 Jahre regeln soll. Doch darin findet sich die zugesicherte Position der Kurden nicht wieder. Seitdem kommt es zu Demonstrationen in kurdischen Städten. Wir haben Zweifel, was davon wirklich umgesetzt wird. Als Kurden haben wir die gleichen Befürchtungen wie andere Bevölkerungsgruppen in Syrien. Das syrische Volk ist erschöpft von dem Blutvergießen.
Beobachter kritisieren, der Deal mit der SDF sei übereilt getroffen worden, unter Druck der USA und mit Minimalzusagen. Das Fundament sei brüchig. Die syrische Bevölkerung ist gespalten. Wir, die Kurden und andere Bevölkerungsgruppen sowie einige Sunniten in Syrien haben das Gefühl, dass erneut versucht wird, ein diktatorisches Regime mit einer Farbe und einer Formel zu errichten. Auch im Libanon glauben viele der geflüchteten Alawiten nicht, dass sie auf das Versprechen eines geeinten Syriens bauen können. Ich habe kein Vertrauen. Nachdem sich al-Sharaa geäußert hat, wurde am nächsten Tag unser ganzes Dorf zerstört. Wenn er wirklich helfen wollte, würde er so etwas unterbinden. Sie blicken auf ein Land, von dem sie noch nicht wissen, ob und wann sie als Minderheit zurückkehren werden.
Und wir haben weitere Meldungen des Tages für Sie jetzt in den Nachrichten. Mit dir, Jens.
Seit Tagen gibt es bundesweit Warnstreiks im öffentlichen Dienst, sei es an Flughäfen, bei Kitas oder der Müllabfuhr. Damit will die Gewerkschaft Verdi Druck machen auf die Arbeitgeber. Seit heute laufen wieder Verhandlungen in der dritten Tarifrunde, die bis Sonntag angesetzt ist. Verdi fordert 8% mehr Einkommen, mindestens aber 350 Euro. Zum Auftakt der Gespräche forderte Gewerkschaftschef Wernicke die Arbeitgeber auf, nun endlich ein Angebot vorzulegen.
Ich hoffe mal, dass es dann jetzt in dieser dritten Verhandlungsrunde konkreter wird. Wir von unserer Seite aus haben kein Interesse an einer Schlichtung. Ich meine, es ist ja noch nicht mal eine Minute ernsthaft über die zentralen Themen dieser Tarifrunde verhandelt worden, weil es bislang noch keine Positionierung der Arbeitgeber gibt. Und ich setze darauf, dass wir in freien Verhandlungen zu einem guten Ergebnis kommen. Und wenn drei Termine nicht reichen, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit für einen weiteren Verhandlungstermin.
Die Pflegeversicherung gibt mehr Geld aus, als sie einnimmt. Dadurch ist sie tief ins Minus geraten. Im vorigen Jahr ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ein Defizit von 1,54 Milliarden Euro aufgelaufen. Und obwohl gerade erst zum Jahreswechsel der Beitragssatz angehoben wurde, ist auch für dieses Jahr schon ein Defizit abzusehen. Mit 0,5 Milliarden Euro rechnet der Verband der gesetzlichen Kassen. Nach dem Vorschlag der USA für eine Waffenruhe wächst der Druck auf den russischen Präsidenten Putin. Die Außenminister der G7-Staaten forderten ihn in einer gemeinsamen Erklärung auf, den Vorschlag anzunehmen. Bundesaußenministerin Baerbock warf Putin eine Hinhaltetaktik vor. Er hatte gestern bei einem Treffen mit dem US-Unterhändler Witkoff Bedingungen gestellt, über die er noch mit Präsident Trump sprechen wolle. Zentralbankchef des Landes war er bereits, nun ist Mark Carney der neue kanadische Premierminister. Er löst den langjährigen Regierungschef Trudeau ab, der angesichts schlechter Umfragewerte seinen Rückzug angekündigt hatte. Nach seiner Vereidigung rief Carney die USA zu einem Ende des Handelskrieges auf. Es wird erwartet, dass der frühere Zentralbankchef bald Neuwahlen angekündigt. Die regierende liberale Partei hatte in Umfragen zuletzt wieder deutlich zugelegt. Wesentlicher Grund dürfte ihr harter Kurs gegen die aggressive Zollpolitik von Präsident Trump sein. Die Immunologin Andrea Ablasser forscht gemeinsam mit zwei Kollegen an einem der wichtigsten Abwehrmechanismen unseres Körpers. Für ihre Arbeit wurden die Wissenschaftler heute mit dem Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis ausgezeichnet, einem der renommiertesten Medizinpreise Deutschlands. Ablasser hat mit dem Virologen Glenn Barber und dem Biochemiker James Chen eine Art Alarmanlage des Immunsystems im Plasma von Zellen erkundet. Die Forschungsergebnisse eröffnen neue Ansätze für die Behandlung schwerer Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs.
Man kann den Royals ja sicher vorwerfen, vieles, aber benehmen können sie sich. Also, ich fange noch mal an. Man kann den britischen Royals ja sicher vieles vorwerfen. So ist es richtig, aber benehmen können sie sich. Wie man sich etwa geschützten Wildtieren richtig nähert, das hat Prinz George, der Sohn von Kronprinz William und Prinzessin Kate, schon als Baby vorgemacht beim Australienbesuch 2014. Er rückt dem berühmten Wombat, nämlich nur als Plüschtier, auf den Pelz. Wie man es auf keinen Fall machen sollte, das hat eine US-Amerikanerin gerade auf Social Media gezeigt. Die Influencerin hat damit nicht nur für einen Shitstorm gesorgt. Florian Barth.
Das ist die Szene, die weltweit für Empörung sorgt.
Eine Frau lässt sich dabei filmen, wie sie ein Wombat-Baby vor den Augen seiner Mutter am Straßenrand hochhebt und damit zum Auto läuft. Ich habe ein Baby-Wombat gefangen. Das Kleine faucht und zittert. Die Mutter ist direkt da, die ist sauer. Wir bringen es zurück. Die Influencerin postet das Video auf Instagram und der Shitstorm lässt nicht lange auf sich warten. Bis hin zu Morddrohungen. Wombats sind in Australien eine geschützte Art. Wer sich den Beuteltieren nähern will, braucht eine spezielle Erlaubnis. Die Influencerin habe völlig verantwortungslos gehandelt. Das Schlimmste ist, eine Mutter und ein Kind zu trennen. Dann riskiert man, dass die Mutter das Kleine abstößt oder dass die Mutter wegrennt und sie nicht mehr zusammenfinden. Wir haben das hier nicht sehen können. Das Kleine wirkte desorientiert. Wir wissen nicht, ob sie sich wieder gefunden haben. Unter dem inzwischen gelöschten Video soll die Influencerin geschrieben haben, die beiden seien gemeinsam wieder in den Busch gewandert. Doch da war der Ärger längst in höchste politische Kreise geschwappt. Australiens Premierminister Albanese nennt den Vorfall einen Skandal. Ich schlage dieser sogenannten Influencerin vor, vielleicht sollte sie beim nächsten Mal ein anderes australisches Tier hochheben, ein Babykrokodil vor den Augen seiner Mutter oder ein anderes Tier, das sich wehren kann und nicht ein Baby-Wombat seiner Mutter entreißen. Dann schau mal, wie du damit klarkommst. Die Amerikanerin, die sich auf ihrem Account als Outdoor-Enthusiastin und Jägerin präsentiert, stellte ihr Profil auf privat. Auf TikTok postet sie eine Entschuldigung. Leute, das tut mir echt leid mit dem Wombat-Vorfall. Das war ein Fehler. Ich habe meine Lektion gelernt. Das Visum der Amerikanerin solle überprüft werden, hieß es aus dem australischen Innenministerium. Doch die Influencerin hat das Land bereits verlassen.
Und in der Heimat der Wombats klettert das Thermometer morgen im australischen Sommer auf etwa 36 Grad. Carsten, was erwartet uns denn dieses Wochenende kurz vor dem kalendarischen Frühlingsanfang bei uns?
Definitiv keine Frühlingstemperaturen oder so gut wie keine Frühlingstemperaturen. Wir haben ja heute schon eine relativ kalte Luftmasse bei uns in Deutschland gehabt und die behalten wir auch über das Wochenende hinaus. Blick auf den 15-Tage-Trend von Berlin, der zeigt das sehr schön. Selbst am Montag und Dienstag, da könnte es sogar noch mal etwas kälter werden, verbleiben wir im Einzugsbereich von dieser kalten Luft und bekommen nur einstellige Tageshöchsttemperaturen. Erst nächste Woche, in der zweiten Wochenhälfte, erreichen die Temperaturen langsam, aber sicher frühlingshafte Werte. Bis dahin bleibt es also kalt, aber das Positive ist, wir bekommen immer größere Wolkenlücken, sprich mehr sonnige Anteile tagsüber. Und vor allem im Norden Deutschlands gab es das auch heute schon hier. Ein Blick kurz nach dem Sonnenuntergang, etwa um 19 Uhr von Husum auf die Nordsee, auf das Wattenmeer, also Blick Richtung Westen. Es gab nur diese wenigen Wolken am Horizont, ansonsten war der Himmel weitestgehend wolkenfrei. Aber in dieser kalten Luft sinken die Temperaturen jetzt am Abend auch schnell in den frostigen Bereich. Das hier sind aktuelle Temperaturen von 22 Uhr. In Lingen im Emsland jetzt schon minus 2 Grad, in Leck minus 1 Grad, der Min 0, Drewitz bei Burg minus 1 Grad und Görlitz ebenfalls minus 1 Grad und es wird in den nächsten Stunden noch kälter. Und es könnte auch ein Problem werden, denn manche Straßen sind nass. Das heißt, es gibt also durchaus die Gefahr von glatten Straßen. Wir sehen hier, es gab noch ein paar Schauer, die jetzt allmählich sich abschwächen und im Süden Brandenburgs und im Norden Sachsens, da fällt auch noch etwas Regen. Also vorsichtig sein, wer heute Abend noch unterwegs ist. Ansonsten wird es in der Nacht weiter aufklaren. Morgen tagsüber scheint natürlich dann genau hier im Norden, im Nordwesten oftmals die Sonne. Bei nur eher wenigen Wolkenfeldern im Süden bleibt es stark bewölkt. Und dort fällt immer wieder etwas Regen, in den Bergen auch Schnee. Die Temperaturen sinken übrigens in der zweiten Nachthälfte im Norden noch weiter ab. In Schleswig-Holstein bis zu minus 5 Grad, verbreitet minus 1 bis minus 3 Grad. Im Süden unter diesen Wolken bleibt es frostfrei. Und tagsüber einstelliger Bereich bei den Höchsttemperaturen, meistens 5 bis 8 Grad, nur ganz vereinzelt in der Mitte. Wenn die Sonne hier etwas länger rauskommen kann, können es doch morgen schon auch 10 Grad werden. Apropos Sonnenschein. Am Sonntag die größten sonnigen Anteile in der Mitte bei 10 bis 11 Grad. Am Montag dann im Norden viel Sonnenschein. Die Temperaturen klettern aber nur langsam an.
Also nicht mal ein Hauch von australischem Sommer bei uns. Dankeschön, Carsten. Und das waren sie schon wieder, unsere Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit einem Tatort aus Berlin.
Und mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen versorgen wir Sie jederzeit auf tagesschau24 und tagesschau.de.
Ja, und morgen Abend sind wir dann wieder für Sie da. Bis dahin.
Schönen Abend.
Tschüss.